Hallo und herzlich willkommen zu unserer 5. Folge von Anpacken mit Martin Heilig. Mein Name ist Sophia und ich darf euch in diesem Podcast den Oberbürgermeisterkandidaten der Grünen für die Kommunalwahl in Würzburg vorstellen. Das ist dieser Martin Heilig und er tritt am 15. März zur Wahl an. Heute geht es hier um das Thema Stadt für Kinder. Aber erstmal, hallo Martin, schön, dass du heute wieder da bist.
Hallo, schön, dass ich hier sein darf.
Wie geht's dir denn?
Sehr, sehr gut. Heiße Wahlkampfphase, da geht's richtig zur Sache. Da fühle ich mich immer am wohlsten, wenn was los ist.
Und man richtig viel zu tun hat, schlaflose Nächte.
Ja, so als Vater von 5 Kindern kennt man das mit den schlaflosen Nächten, ja. Zum Entspannen gibt es vielleicht andere Zeiten, ja, aber da gibt man jetzt mal ordentlich Gas und passt schon. Das Feedback ist nach wie vor ganz enorm gut. Die Stimmung intern, extern ist super. Naja, dann läuft's auch.
Als ich gestern die Folge hier vorbereitet habe, bin ich so ein bisschen wehmütig geworden, weil es jetzt ja schon unsere 5. Folge ist und dann nur noch eine kommt. Auch zu einem wichtigen Thema, Klimaschutz nämlich, aber dann war's das ja erstmal mit unserem Podcast.
Ja, ist fast schon schade, ja. So nett, sich mit dir zu unterhalten, über so wichtige, interessante Themen auch. Ja, also genießen wir es.
Genießen wir und vielleicht, wer weiß, was noch so kommt. Aber bevor wir jetzt gleich mit dem Thema loslegen, habe ich wieder meine A- oder B-Fragen. Mir sind nämlich tatsächlich noch welche eingefallen. Und ich habe sie heute alle passend zum Thema Kinder und Jugendliche ausgewählt und bin gespannt, was du antworten wirst. Lego oder Playmobil?
Playmobil. Also ich habe auch Lego gespielt, aber Playmobil mit Bausteinen zusammen. Ganze Utopien habe ich entworfen. Ja, also meine ganzen Playmobil-Männchen wurden dann immer eingebaut in eine große Insel. Jeder hatte was zu tun und ich habe mir genau ausgedacht, wie das Ganze funktioniert, ist das Gemeinwesen und so weiter von klein an. Also eher tatsächlich Playmobil.
Ich bin auch Team Playmobil, mein Mann ist Team Lego. Jetzt, wo wir ein Kind haben, prallen da Welten aufeinander. Also, mal schauen, wie wir das in Zukunft lösen werden.
Vielleicht kann man ja das Beste aus zwei Welten dann zusammenbringen.
Finde ich auch. Olaf oder Elsa?
Olaf oder Elsa?
Ja, da sieht man die Eiskönigin, Frozen. Den Film war der kein Thema bei euch zu Hause?
Nee,
mit dem kleinen Schneemann?
Nee, weil meine Kleinen sind noch zu klein und meine Großen sind zu groß dazu. Also bei uns ist es ganz groß Paw Patrol, ist ein ganz, ganz wichtiges Thema. Ich weiß nicht, ob du die Hunde kennst, die jeden Tag die Welt retten. Immer auch sehr, sehr positiv. Bei den ganz kleinen so Teletubbies natürlich, und dann ganz viele Bücher, querbeet, vor allem Gryffalo und diese ganzen Stories, also die kann ich schon halb auswendig.
Das macht schön, wenn man mitspricht.
Ja, allerdings bin ich nicht so gut wie mein zweitjüngster Sohn, der verbessert mich immer sofort, wenn ich irgendwas falsch vorlese. Nicht nur, weil ich ihm meistens Englisch vorlese tatsächlich, sondern auch deswegen, weil er sie wirklich auswendig kann. Also es ist wirklich phänomenal.
Okay. Aber Eiskönigin kann ich dir auf jeden Fall empfehlen, könnt ihr mal gucken. Ich finde Olaf unheimlich toll. Letzte Frage, mir sehr wichtig und die entscheidet jetzt auch darüber, ob ich mit dir noch eine Podcast-Folge aufnehmen kann oder nicht. Herr der Ringe oder Harry Potter?
Harry Potter.
Dein Glück. Die nächste,
jetzt
die
kurz,
nächste Folge finde ich da.
Kurz geschwitzt. Herr der Ringe finde ich auch gut. Also Hobbit habe ich auch gelesen und die Herr der Ringe Filme finde ich auch gut. Aber Harry Potter ist das Best ever. Also ja, ganz, ganz eindeutig. Und auch das Ganze vorzulesen macht auch total viel Spaß. Und es mit den Kindern sozusagen zusammenzuleben. Ich meine, die letzten Bücher sind ja wirklich erwachsene Bücher und nichts mehr für Kinder. Man kann ja mit diesen Büchern groß werden, aber das ist ein absoluter Klassiker und Harry Potter ist unerreicht.
Ja. Ich höre auch die Hörbücher tatsächlich immer wieder und ich finde, obwohl sie jetzt schon ja zum Teil 20 Jahre alt sind, was Wahnsinn ist, sind die unheimlich aktuell. Auch wenn man sich die politische Situation anschaut und dann Harry Potter liest, hört, sieht, wie auch immer, finde ich, kann man da unheimlich viel mitnehmen, auch für heute. Obwohl es ein Kinderbuch ist eigentlich. Ne?
Aber ja, aber eigentlich auch nicht. Ne? Am Anfang beginnt so sozusagen so sachte, das erste Buch ist noch so nett und dann, wie gesagt, damit muss man irgendwie aufwachsen und groß werden. Und zum Schluss ist es ja wirklich auch teilweise echt sehr
düster,
gruselig, spannend. Und ja, es ist einfach, ja, es kann man jedem nur ans Herz legen, irgendwann sich dieses Ding mal vorzunehmen, ob groß, ob klein. Ja, das ist einfach toll. Und eben diese Vielschichtigkeit, wie du sagst, das sind politische Ansätze tatsächlich, soziale, gesellschaftliche Ansätze und dann eben auch das ganz, ich kann auch nicht mal sagen, banale, einfach welcher Zauber funktioniert wie lustig. Diese pubertären Zeiten, die da abgehandelt sind, auch für einen Vater von 5, irgendwie gibt es ganz viele Momente, wo man dann einfach wirklich lauthals loslachen muss.
Ich sehe schon, Bonusfolge Harry Potter steht. Du hast es gerade gesagt, du hast 5 Kinder, 5 Jungs.
So ist es.
Großen Respekt, ich war schon mit 3 Jungs als Au-pair-Mädchen an meinen Grenzen. Wie hast du denen denn gesagt, dass du Oberbürgermeister für Würzburg werden möchtest?
Also das ist so, ich habe 3 große Jungs, 21, 19 und 17 Jahre alt und die verfolgen ja sozusagen auch mein politisches Engagement schon sehr, sehr lange und waren auch schon, als sie klein waren, dann auf Demos mit dabei. Und die unterstützen das sehr. Also die freuen sich darüber, die stehen da hinter mir. Ich bin jetzt heute Mittag auch haustürwahlkampfmäßig unterwegs. Dann ist Anton, sozusagen der Drittälteste, ist auch mit dabei und unterstützt mich da wirklich, weil sie das gut finden, weil sie das notwendig finden. Ja, und bei den Kleinen ist es natürlich schon ein bisschen anders. Ja, weil ich meine, erstens klar, die können das noch nicht so umreißen, was es wirklich bedeutet. Und der Oskar fragt dann schon, ja, Papa möchte Oberbürgermeister werden. Gestern hat er zu mir gesagt, wenn du Oberbürgermeister bist, dann bist du größer, oder? Solche Sachen. Also das ist, das muss man irgendwie einordnen und das bedeutet natürlich jetzt gerade auch ganz besonders in Wahlkampfzeiten natürlich, dass man auch sehr wenig zu Hause ist und gerade da ist es natürlich schon, dass die Kinder das ja auch irgendwie so ein bisschen hinnehmen müssen und ja vielleicht nicht sehen, was man vielleicht auch für sie tut, für die nächste Generation Politik zu machen. Das ist ja so mein Ansatz, weil man könnte ja manchmal schon ein bisschen schlechtes Gewissen auch haben, dass man dann eben so viel weg ist, aber das möchte ich eigentlich nicht, weil ich sage, okay, was ich tue, ist eben auch ganz enorm motiviert dadurch, was für eine Welt wir tatsächlich unseren Kindern und irgendwann Enkeln dann auch tatsächlich überlassen. Das ist für mich eine Hauptmotivation, Politik zu machen, Generationengerechtigkeit. Aber ich hoffe, dass auch Oskar und Rufus das irgendwie, wenn man sie später mal fragt, dass sie das dann auch gut finden.
Wenn du jetzt auf Würzburg schaust, wie kinderfreundlich ist die Stadt denn?
Na gut, Würzburg ist eine tolle Stadt und ist auch für Kinder eine tolle Stadt. Sehr, sehr kinderfreundlich in vielen Bereichen, aber es gibt natürlich Probleme. Also wir haben beim Verkehr ein enormes Problem. Wo kann man mit dem Rad auch als älteres Kind in die Schule fahren, dass die Eltern auch sagen, oh, das trauen wir dir zu, das ist gar kein Problem. Der Verkehr ist insgesamt natürlich auch, bringt sehr viel Feinstaub und Stickoxide mit sich, was für Kinder wirklich eine enorme gesundheitliche Belastung ist. Wenn wir uns jetzt überlegen, jemand wohnt in Krombühl, im unteren Teil des Krombühl, dann ist das wirklich eine enorme Belastung. Das blendet man dann natürlich gern ein bisschen aus, aber das ist nicht so, wie es sein sollte. Wir haben ein Defizit in der Kinderbetreuung. Ganz, ganz viele Zuschriften im Rahmen meiner Kampagne Martin Heilig will's wissen, habe ich ja so eine Postkartenaktion gemacht, wo man auch auf meiner Homepage mir Feedback geben konnte oder immer noch geben kann auch. Ich rufe da auch nochmal dazu auf, das zu nutzen. Da waren ganz viele junge Eltern, die mir zurückgemeldet haben, wir finden keinen Betreuungsplatz oder am ganz anderen Ende der Stadt oder nicht genug Stunden für unsere Kinder. Und das ist natürlich für eine Familie eine riesen Herausforderung, wie man das dann organisiert bekommt. Dann haben wir natürlich solche Sachen wie auch soziale Probleme. Also 5% der Jugendlichen in Würzburg machen keinen Schulabschluss. Also nicht irgendwie keinen Quali oder keinen Hauptschulabschluss überhaupt, sondern gar keinen. Ja. Und was das natürlich für die Zukunft dann bedeutet, das kann man sich vorstellen. Also da müssen wir was tun als Stadt. Jedes 8. Kind in Würzburg lebt in einem Hartz-IV-Haushalt. Das heißt ja nicht per se, dass das jetzt, also dafür gibt es ja sozusagen auch soziale Unterstützung, aber wir wissen, als jemand, der da genau hinschaut, der sich mit solchen Dingen auch beschäftigt, dass das natürlich sehr, sehr große Einschränkungen mit sich bringt und oft auch eine Stigmatisierung. Kann ich dann bei der nächsten Klassenfahrt mitfahren? Welche Klamotten trage ich und so weiter? die Stadt bemüht sich insgesamt sehr, das auch aufzufangen, aber es ist halt oft auch mit sehr viel Bürokratie geht es einher, mit sehr viel Aufwand und ich glaube, da müssen wir noch mehr tun. Und dann ist natürlich Chancengerechtigkeit. Das ist insgesamt für Deutschland ein großes Thema, das ist für Bayern ein besonders großes Thema tatsächlich mit unserem komischen Schulsystem. Diese 4 Jahre Grundschule, wo alle gemeinsam und dann diese seltsame Aufteilung, das kann man als Stadt jetzt natürlich nicht ändern, das wäre Landespolitik. Da bin ich als Vater, als Lehrer, als Vorsitzender Gewerkschaft Erziehung und Wissenschaft in Unterfranken natürlich auch, habe ich da eine dezidierte Meinung dazu, weil ich mich da auch viel und lang damit auseinandergesetzt habe. Aber auch dort, was Chancengerechtigkeit betrifft, kann die Kommune viel tun und muss viel tun. Und da können und müssen wir noch deutlich besser werden als Stadt.
Ja, und das braucht sicherlich auch viel ehrenamtliches Engagement, oder? Wenn ich jetzt an die Initiative denke, die zum Beispiel Schulbrote schmiert, also die für ein Frühstück sorgt für Kinder, die zu Hause eben kein Frühstück mitbekommen, aus welchen Gründen auch immer. Da habe ich mal einen Aufruf gelesen, weil die natürlich immer Freiwillige suchen, weil es gehört ja auch was dazu, sich morgens noch, bevor der eigentliche Tag losgeht, hinzustellen, Brote zu schmieren, auszufahren, an die Schulen zu verteilen, das ist schon Wahnsinn.
Der große Segen dieser Stadt. Ja, es sind so viele Leute, die sich ehrenamtlich in verschiedenen Bereichen engagieren. Das ist ein Schatz und da kann man nicht genug sozusagen das Gespräch suchen, das loben, das unterstützen, wo es eben möglich ist. Ich führe da auch sehr viele, viele Gespräche. Wie gesagt, ich bin ja nicht seit gestern in der Politik in Würzburg, sondern mache seit 25 Jahren hier Politik. War auch selber in Elternbeiräten, in verschiedenen Initiativen und so weiter. Und deswegen bin ich da auch sehr im Gespräch, sehr gut vernetzt mit den Menschen und bekomme mit, wo der Schuh drückt. Aber es darf nicht, ein System darf nicht auf den Schultern von Ehrenamtlichen alleine aufgebaut sein, sondern da muss die Stadt eben an der einen oder anderen Stelle einfach mehr tun und eben, wie gesagt, im Gespräch mit diesen Ehrenamtlichen und den Strukturen dort auch gucken, was kann man tun, wo sind pragmatische Lösungen gefragt. Das hat nichts mit Ideologie zu tun oder mit kompletten Systemwechsel. Wenn ich sage, ich hätte gern sozusagen ein anderes Schulsystem, dann bleibt das meine Meinung. Ja, aber
kannst du kommunalpolitisch
nichts machen.
Nicht ändern, ja.
Darum geht es nicht, sondern dann sagen wir im System, was wir haben, was ist, wo können wir helfen. Das können manchmal, sind manchmal kleine Entscheidungen, das sind kleine Investitionen, das sind kleine Änderungen auch am System. Und manchmal geht es einfach auch darum zu sagen, okay, also hier drückt der Schuh so gewaltig, dass wir dann auch, was haushalterische Sachen betrifft, einfach uns noch stärker engagieren müssen und müssen vielleicht auch Geld anders ausgeben. Ja, jeden Euro kann man nur einmal ausgeben, ist völlig klar. Da möchte ich auch jetzt irgendwie keine wilden Versprechungen machen, die dann nicht einzuhalten sind. Das ist nicht meine Art. Das würde sozusagen dem Vorschub leisten, dass die Leute politikverdrossen sind. Das will ich absolut überhaupt nicht. Aber ich glaube, an der einen oder anderen Stelle sind es kleine Stellschrauben, die wir verändern können, die wir verändern müssen, um das Leben auch eben von diesen Ehrenamtlichen und eben von Kindern besser zu machen.
Was haben denn deine Kinder für Wünsche an die Stadt? Hast du sie da mal gefragt?
Also ich hab sie mal explizit danach gefragt, wie würde das denn aussehen? Und mein großer Linus, der ist momentan in Frankreich, studiert da, der hat zurückgeschrieben und hat gesagt, was er sich besonders wünschen würde, ist, dass wir noch mehr machen, zum Beispiel aus der Mainpromenade. Ja, dass wir da eigentlich so ein wunderschönes Fleckchen Erde haben, hat früher auch, wie ich auch, gerudert, also ist da auch geprägt von der Main-Seite her und dass man das noch auch für Freizeit, für Aufenthalt noch viel besser nutzen kann. Ja, das war sozusagen ein expliziter Wunsch, an vielen Stellen einfach auch mehr Grün zu haben. Dann meine Josef und Anton, die sagen vor allen Dingen einfach schlicht und ergreifend Klimaschutz, dass wir hier mehr tun müssen, weil Anton zum Beispiel ist sehr engagiert auch in der Fridays for Future Bewegung, die sagen, Mensch, was hinterlasst ihr uns da eigentlich? Ja, und die Zeit des Redens und sagen, oh, da könnten wir mal und so weiter, ist vorbei. Also da gibt, wir reden das nächste Mal ja nochmal ganz explizit über Klimaschutz, da freue ich mich auch drauf, ja, weil ich merke, die Leute, den Leuten ist das ein Herzensanliegen, dass was passiert und manchmal herrscht so ein bisschen so eine Ratlosigkeit, was kann man denn tun? Ja, aber wir Grüne haben viele konkrete Ideen, was wir wirklich tun können. Ich möchte da wirklich am liebsten am 1. Mai loslegen und da was ändern und dann, und das ist mir auch ganz wichtig, eben jungen Menschen das Gefühl geben, auch unsere Proteste, auch unsere Sorgen, die werden ernst genommen und jetzt geht's wirklich los, die Zeit der Sonntagsreden ist vorbei. Das ist für die ein ganz, ganz großes Thema insgesamt. Anton macht jetzt dann sein Abitur. Da sehe ich natürlich dann zum Beispiel auch, wie Schulen teilweise von innen ausschauen in Würzburg. Wir haben da natürlich ein Investitionsprogramm als Stadt insgesamt beschlossen, aber da müssen wir schneller vorankommen. Wie gesagt, wie die teilweise ausschauen, das ist keine angenehme Lernatmosphäre. Da will man sich nicht aufhalten und das darf nicht sein. Also das würden die vielleicht auch noch sagen und meine Kleinen, ja gut, wie gesagt, da sieht es ein bisschen anders aus.
Ich habe den Oscar
auch mal danach gefragt und er hat gesagt, also im Nautiland möchte er einen Tisch haben, wo er es mit seinem kleinen Bruder essen kann und er hätte gern einen feuerspeienden und einen wasserspeienden Drachen dort. Und dann bitte noch einen Wasserspielplatz in der Mitte der Stadt.
Oh, das hätte ein Wasserspielplatz, das wäre natürlich zur Freude vieler Kinder.
Ja, also sowas in die Richtung, ich finde die Innenstadt, da müssen wir sozusagen, da gibt es noch Möglichkeiten, was zu tun und da muss man Ideen gemeinsam erarbeiten. Die Fußgängerzone bei uns ist zu kahl, ist auch der Hitze sozusagen zu viel ausgesetzt, da brauchen wir Wasser. Ja, und dann wird sich das doch super anbieten, wenn wir da ein bisschen Grün reinkriegen und ein bisschen Wasser und ein bisschen Schattigplätze, dass wir eben auch für Familien attraktiver sind. Das wäre schon toll. Also der Ruf ist so vom Typ her, wie er ist, der kann auch nicht so viel sprechen, das sind höchstens mal zwei Wortsätze. Der würde dann wahrscheinlich sagen, irgendwie Joghurt und Obst und das ist so sein. Aber ja, also eher scherzhaft, den kann ich noch nicht fragen.
Wie nimmst du denn als Politiker und als Vater, es geht natürlich einher bei dir, das Thema Verkehr in Würzburg statt eben mit Blick auf Kinder, auf Sicherheit, weil mich hat früher, die vielen Autos haben mich auch gestört, aber ich habe irgendwie nicht so drüber nachgedacht und seit ich Mutter bin, sehe ich das irgendwie ganz anders, wenn ich mein Kind im Buggy da lang schiebe und schäme mich fast, dass ich das Kind, meinen Sohn die ganzen Abgase aussetze und so, das ist irgendwie, das tut mir richtig weh manchmal.
Ja, ich meine, das ist insgesamt ein Problem, da müssen wir als Stadt einfach weiterkommen. Wir haben einen Green City Plan, das ist halt so geschmiedet, um Fahrverbote zu verhindern. Aber das ist nicht der grundsätzliche Ansatz, den wir brauchen, nämlich zu sagen, insgesamt, wie können wir gesünder leben in dieser Stadt? Eine Stadtplanung sollte viel mehr danach ausgerichtet sein, wie geht's Achtjährigen damit? In Kanada gibt es so eine Initiative, die heißt 8 to 80. Die machen Stadtplanung sozusagen fokussierend auf 80-Jährige und 8-Jährige und sagen, alle zwischendrin, die kommen dann schon klar damit. Und wenn man sich das mal so durch den Kopf gehen lässt und die Philosophie mal so ein bisschen reflektiert, dann ist da natürlich wahnsinnig viel dran. Ja, weil genau im Gesundheitsbereich, also gerade Stickoxide, Feinstaub und so weiter, die belasten vor allem ältere Menschen und Kinder. Und da müssen wir einfach grundsätzlich ran was tun. Und das hat genau eben mit meinen Ideen auch zu tun. 180-Grad-Wende im Verkehr, eine echte Verkehrswende mit deutlich mehr ÖPNV-Angeboten, die auch gut sind für Kinder, auch bezahlbar für Familien, bessere Taktungen, mehr Straßenbahnlinien, auch in Richtung Versbach, Nindlandsmühl, Lengfeld und dann aber auch weitergedacht in Landkreis hinein, kurzfristig Busspuren vor allen Dingen, dass die Busse nicht im Stau stehen und dann natürlich im Fahrradverkehr. Also unsere Fahrradwege sind einfach oft unsicher, wenn man da mit Kindern unterwegs ist.
Oh, bitte sicherer machen.
Ja,
soweit man das kann. Ne?
Ja, aber also ne, es geht alles nicht über Nacht und so weiter. Ich möchte ja einen Gesamtverkehrsplan auch für die Stadt Würzburg, wo man dann eins nach dem anderen machen. Müssen im Autoverkehr auch sein Recht geben, sage ich. Aber über mittlere, lange Frist geht es eben darum, hier wirklich eine deutliche Veränderung anzustreben. Erstens, weil wir es fürs CO2 brauchen. Ja, wir müssen unseren Teil beitragen gegen die Klimaerhitzung in Würzburg und zweitens, weil es mehr Lebensqualität bedeutet, weil es eine gesündere Stadt bedeutet und weil es für die Kids natürlich auch besser ist. Was dich vielleicht so ein bisschen beruhigt, ist, die Leute, die in ihren Autos sitzen, die atmen diese Abgase schon durchaus auch ein. Ja, man macht sich das, das geht durch die Lüftung genauso rein und die sind genauso belastet, genauso viel oder genauso wenig wie die Fußgängerinnen und Fußgänger oder auf dem Rad auch. Die sind auch davon belastet. Ja, wird gern ausgeblendet, aber Wenn man sich damit wissenschaftlich auch auseinandersetzt, dann ist das ein Punkt, wo wir unsere Lebenserwartung insgesamt mit am meisten steigern können tatsächlich. Und dann kommt natürlich noch dazu sozusagen, wo man auch laufen kann, wo man Fahrrad fahren kann und sich bewegt. Also eine Stunde Bewegung am Tag führt zu 7 zusätzlichen Lebensjahren statistisch.
Wahnsinn, ja? Ne?
Das ist Wahnsinn. Ja. Und das ist natürlich auch für unsere Kids wichtig. Ja, also Kinder bewegen sich viel zu wenig. Da ist die Entwicklung ja auch dramatisch. Hat natürlich auch mit Erziehung zu tun. Ja, man kann den Eltern nicht alles abnehmen und hat mit Digitalisierung zu tun. Wo hocke ich da vor meinem Dattelgerät und nicht mehr auf dem Bolzplatz und nicht mehr genug auf dem Spielplatz und so weiter. Aber wo wir können, müssen wir da was anbieten. Das hat damit zu tun, haben wir genug Schwimmbäder, haben wir genug, dass die Kids auch schwimmen lernen können. Wenn man schwimmen kann, dann kann man später auch allein ins Schwimmbad gehen oder erstmal mit den Eltern sicherer. Haben die genug Sportunterricht, ist da die Ausstattung gut genug, auch an unseren Schulen. Und dann natürlich gibt es genug Bolzplätze, gibt es genug Sportplätze insgesamt, gibt es genug Spielplätze, die auch attraktiv sind, wo die Kids gerne hingehen, sich austoben. Das ist das, was wir anbieten müssen. Und wie gesagt, das ist kurzfristig irgendwie so ganz nett. Ja? Und langfristig ist es eine Frage der Gesundheit.
Was ja auch wichtig ist, hat jetzt zwar nicht so viel mit Bewegung zu tun, aber sollte man trotzdem nicht vernachlässigen, ist das kulturelle Angebot für Kinder. Die haben ja da ein anderes Bedürfnis als ältere Menschen und ihr fordert ja im Wahlprogramm zum Beispiel ein Museum für Kinder. Vielleicht kannst du mir mal kurz erzählen, was ihr euch darunter vorstellt und dann musst du mir bitte aber auch verraten, wie man sowas finanzieren kann.
Also ganz allgemein ist es so, dass wir in Würzburg natürlich kulturell schon ein tolles Angebot haben, auch mit Kindern. Man merkt Vorführungen im Theater zum Beispiel, auch in den kleineren Theatern, das ist noch häufig ausverkauft. Das heißt, wir können da noch mehr anbieten, aber es ist natürlich toll, was wir da schon haben. Ein ganz großes Problem sehe ich eben auch als Vater von 5 Kindern und das ist auch ein Feedback, was ich aus vielen Richtungen bekommen habe, auch bei meiner Aktion Martin Heilig will's wissen. Feedback aus der Bevölkerung. Was machen wir mit unseren Kids, wenn das Wetter schlecht ist? Auch mal spontan, ja, an einem Samstag, an einem Sonntag. Und da ist wenig geboten in Würzburg. Und eine tolle Idee wäre doch, ein Kindermuseum zu gestalten. Wir sind eine Unistadt, wir haben auch viele Leute, viele Organisationen, Institutionen, die dazu was beitragen könnten. Ein ganz toller Erfolg war ja die Kinderuni in Würzburg. Ja, dem wurde da die Bude eingerannt. Auch so viele Eltern, die für ihre Kinder das Beste wollen, sie ihnen sozusagen auch nochmal die Welt erklären wollen, eröffnen wollen. Und es gibt international so tolle Kindermuseen oder Museen, die auch insgesamt kindergerecht gemacht sind. Da hat Deutschland einen ganz großen Nachholbedarf. Und du weißt ja, ich habe in Schottland studiert zum Beispiel, die Briten sind da irgendwie auf einem ganz anderen Level.
Okay.
Ja, und es muss auch gar nicht immer so aufwendig sein. Jetzt ist diese Riesendiskussion, ich weiß nicht, ob der eine oder die andere das verfolgt hat oder ob du das mitbekommen hast. Deutsches Museum in München, das war, als ich ein Kind war, immer so ein ganz tolles Museum, wo man hingegangen ist. Das haben die total runterkommen lassen und jetzt ist die große Diskussion, wie viele Millionen und Abermillionen man da reinsteckt. Aber ich persönlich sage, das muss nicht immer so schwierig sein, so aufwendig sein. Zum Beispiel in unserer Partnerstadt in Schottland, in Dundee, gibt es ein ganz kleines Museum, da ist von Scott, der nicht sozusagen, wo er zum Nordpol ist, sondern von einer Südpol-Expedition ein Schiff ausgestellt und das ist total toll interaktiv gemacht. Also wo Kinder ganz viel machen können, sich mit beschäftigen können. Also das heißt, das muss kein Zig-Millionen-Projekt sein, so ein Kindermuseum, sondern es kann auch einfach und einfach aber interaktiv sein, wo Kinder gern hingehen, wo die sich einbringen können, wo die ihre Neugier ein bisschen ausleben können. Und ich glaube, man würde dort für solche Sachen auch Sponsoren finden. Also es gibt ganz viele Organisationen, die sich solchen Themen zuwenden, Stiftungen und so weiter. Und es gibt in Würzburg schon auch Geld. Ja, es gibt schon auch privates Geld in Würzburg. Wenn man die richtigen Sponsorinnen und Sponsoren für sowas findet, dann glaube ich, wäre das auch für die Stadt Würzburg leistbar. Wir müssen da nicht gleich ein neues Gebäude bauen. Wir finden auch vielleicht was, wo wir damit
schauen,
was man hat. Und ich glaube, auch Leute von der Uni hier, von den vielen Forschungsinstituten, die wir da haben, die wären da Feuer und Flamme und würden sich für so eine Idee bestimmt gewinnen lassen, das auch mit zu unterstützen, auch ideell mitzutragen.
Bin ich gespannt. Und das mit Schottland muss ich mir merken. In das Museum sollte ich mal gehen, weil, als du den Namen gerade sagtest, Scott klingelte, ist bei mir, da habe ich mein Referat gehalten in der 6. Klasse, fiel mir dann gerade wieder ein. Es lief auch, glaube ich, ganz gut. Eine Frage, oder ich habe noch viele Fragen. Du hast es vorhin schon mal angesprochen, dass auch Kinder eben aus finanziell schwachen Familien natürlich die gleichen Chancen und Möglichkeiten haben sollen. Wie willst du denn da als Oberbürgermeister für eine Chancengleichheit sorgen?
Das ist für mich wirklich ein Herzblutthema, wo ich auch sage, das ist somit die größte Ungerechtigkeit, die wir insgesamt in der Gesellschaft haben. Wenn ein Kind das Pech hat, dass die Eltern nicht so einen dicken Geldbeutel haben, dass sie vielleicht auch aufwachsen und die Sprache erstmal nicht so beherrschen oder aus so einem sogenannten bildungsfernen Hintergrund. Ja, da ist sozusagen die Gesellschaft gefragt, da müssen wir sowas tun, als halte ich für ganz essentiell. Und in erster Linie sind dort Kindergärten gefragt und Schulen. Und da geht es einfach darum, sozusagen, dass wir gemeinsam auch an einem Konzept arbeiten. Wie können wir Kindern da helfen? Wie können wir sie da unterstützen? Wir hatten ja jetzt beim ersten Mal schon über soziale Teilhabe auch gesprochen. Und da war auch das Thema Personal finden und so weiter. Das haben wir schon mal diskutiert. Das wird alles nicht so einfach. Das ist mir völlig klar. Aber ich denke sozusagen, wenn man auch mal sozusagen das Thema in den Fokus nimmt und das herausstellt und auch sozusagen den Leuten, die mit den Kindern jeden Tag arbeiten, nochmal deutlich macht, was für einen wichtigen Job sie dort haben und dass wir da gemeinsam dran arbeiten. Das ist auch eine wirkliche, wichtige, symbolhafte Sache nochmal, um nochmal deutlich zu machen, wir arbeiten da an einem Strang, wir wertschätzen eure Arbeit auch und unterstützen euch dabei, wo es geht. Also das fängt da an, eben auch Sprachförderung. Ja, also wenn ein Kind in die Schule kommt und hat Sprachdefizite, dann wird es ganz, ganz schwer, das jeweils wieder aufzuholen. Das ist ein Aufwand, der in den Kindergärten betrieben werden muss, aber der muss betrieben werden, dass man dort Sprachförderung gleich mit umsetzt. Manchmal weiß ich nicht, was ich in einem Podcast hier schon mal erzählt habe und was nicht.
Ja, manchmal fällt so ein Stichwort, wo ich denke, da haben wir schon mal drüber gesprochen, aber ich glaube, es ist nicht schlimm, wenn du es trotzdem nochmal
sagst. Ja. Das war eben so, als ich in Schottland war und dann war mein ältester Sohn, der war so 5 Jahre alt, 4,5 Jahre alt und war dort im Kindergarten und natürlich auch Einwandererkind sozusagen. Ja, ja. Und dann hatte er so eine Art Test, die haben ihn getestet, ein halbes Jahr bevor er dort in die Schule gekommen wäre, weil wir ja dann schon wieder zurück sind nach Deutschland, aber einfach so auf ihrem Papier war, okay, der kommt dann in die Schule, ist sein Englisch gut genug, dass er dort wirklich dem Unterricht folgen kann. Und das war in dem Fall der Fall. Und wäre das aber nicht der Fall gewesen, dann hätten die mit dem Einzelunterricht gemacht sozusagen, also irgendwie zweimal die Woche oder sowas, Einzelstunden wirklich auch gemacht sozusagen, um den wirklich ranzuführen, dass sein Englisch gut genug ist.
Bevor es zu spät ist, ne?
Ja, und dann kommen die in die Schule und verstehen alles und sind dabei und können sich selbst entwickeln. Und dann macht es Spaß. Ja, Lernen soll Spaß machen. Und das ist so wichtig. Also da möchte ich einen Schwerpunkt setzen. Das ist mir ganz, ganz wichtig. Dann geht es aber auch darum, wir werden in den nächsten Jahren eine Revolution erleben. Das klingt jetzt vielleicht ein bisschen hochtrabend, aber was sich ganz essentiell ändern wird, das haben wir in den Kitas jetzt schon. Also wir haben deutlich frühere Kinderbetreuung und wir haben eine deutlich ausgeweitete Kinderbetreuung, Mütter, die ja vorher oft komplett auch zu Hause geblieben sind oder teils zu Hause geblieben sind, jetzt einfach noch mehr und noch früher wieder am Arbeitsleben teilnehmen, was ich prinzipiell sehr begrüße. Und da ist sozusagen die Frage, wie wird das in den Schulen aussehen? Weil dann kommen die Kinder in die erste Klasse und dann plötzlich heißt es ja 11.20 Uhr Schulschluss oder 12.10 Uhr Schulschluss. Wie kann man das organisieren? Jetzt gibt es tolle Projekte in Würzburg mit ganz toller Mittagsbetreuung und jetzt gibt es andere Sachen, da hat man eher so den Eindruck, naja, die Kinder sind halt irgendwie, also verwahrt. Ich bin schon vorsichtig, ja, weil ich jetzt niemandem zu nahe treten will. Aber da muss uns klar sein, dass wir insgesamt als Stadt darüber nachdenken, wie können wir das stemmen. Also da wird es auch Gelder geben vom Bund. Der Bund hat jetzt in Aussicht gestellt, sozusagen einen Anspruch auf Ganztagsschule, Ganztagsbetreuung, auch für Schulkinder zumindest für Grundschulkinder zu geben. Und wenn er das verspricht, dann muss er uns Kommunen natürlich helfen, dass wir das auch durchführen. Das ist auch schon in Planung. Aber das heißt natürlich trotzdem, dass wir es erstmal machen müssen, dass wir es umsetzen müssen, dass wir es gut umsetzen müssen. Und da habe ich viele Ideen dafür. Wie kann man das machen? Wie kann man Vereine dort mit einbeziehen? Wie kann man die Single-Musikschule mit einbeziehen? Wie kann man in Würzburg mit unseren vielen Kulturschaffenden das Theater mit einbeziehen? Da gibt es ganz viele kleine Projekte schon, differenzierter Sportunterricht an manchen Schulen oder eben auch bei der Single-Musikschule manche Projekte, die sehr gut schon funktionieren oder auch eben mit dem Stadttheater oder mit dem Weinfrankentheater zum Beispiel. Aber ich möchte das sozusagen nochmal auf eine andere Ebene stellen. Ich möchte nicht nur, dass die dann irgendwie Plätzchen kriegen, die am schnellsten sind oder vielleicht am besten vernetzt oder vielleicht auch ein bisschen mehr Kohle haben, sondern dass jedes Kind muss in der Lage sein, ein Musikinstrument zu erlernen, seinen Sport zu finden, den er dann auch gern ausführt und dann eben auch Zugang haben eben zu kulturellen, anderen kulturellen Geschichten. Und das müssen wir gemeinsam arbeiten. Da habe ich kein fertiges Konzept in der Schublade liegen, das ich jetzt rausziehen möchte. Da möchte ich einfach mit den jeweiligen, die sich da engagieren, die sich da einbringen, die dort arbeiten, gemeinsam mit denen ein Programm entwickeln. Und da müssen wir aber anpacken, weil das eine der großen Herausforderungen für die nächsten Jahre wird. Sind Kids nachmittags gut betreut, so dass sie sich weiterentwickeln, Stichwort Chancengerechtigkeit, und sind sie nicht nur so irgendwie untergebracht und der Tag geht um und dann kommen sie nach Hause und die Hausaufgabe ist nicht mal ordentlich gemacht oder sowas. Das darf nicht sein.
Wie willst du denn das Thema interkultureller Dialog angehen? Also, weil es ist ja auch so, 42% der minderjährigen Würzburger, Würzburgerinnen haben einen Migrationshintergrund. Und ich meine, das ist für die Kommunalpolitik ja nicht unerheblich. Wir hatten es jetzt eben gerade schon mit der Sprache, aber es gehört ja noch mehr dazu.
Ja, also ganz insgesamt ist es natürlich so, das ist erstmal eine große Bereicherung für unsere Stadt. Das ist einfach toll, dass wir diese Vielfalt haben. Würzburg ist bunt und das ist toll. Das gibt uns so viel extra Esprit, sage ich jetzt mal. Das bereichert die Stadt ganz enorm. Aber Sprache sehe ich schon im Vordergrund. Also das will ich schon an der Stelle einfach nochmal unterstreichen, dass wir da, was Kindergärten, was Schulen betrifft, da nochmal nachschärfen müssen. Es ist auch ein ganz expliziter Wunsch aus der insbesondere erfolgreichen und Unternehmensseite in Würzburg für eine Art Internationalisierungsstrategie. Ja, dass wir gezielt auch nochmal gucken, qualifizierte Leute nach Würzburg zu holen und die zu halten. Auch an den Unis, auch an den Forschungsinstituten ist das ein ganz, ganz großes Thema. Bei uns an der Uni sind Leute aus über 40 verschiedenen Ländern und die wir dann sozusagen auch brauchen, um als Forschungsstandort auch erfolgreich zu sein. Wie gesagt, auch Internationalisierung bei der Wirtschaft ist ein ganz großes Thema. Und dann geht es aber oft auch darum, Kinder von diesen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern. Wie kann man die integrieren? Wie kann man die reinholen? Braucht man eine internationale Schule oder so? Glaube ich gar nicht. Ich halte ganz viel von unserem staatlichen Schulsystem, aber zum Beispiel bestimmte Klassen, die darauf ausgerichtet sind. Erstmal reden die Kids dort Englisch, weil sie das können. Ja? Und wenn sie dann eben langfristig bleiben, dann werden sie integriert in das normale, in Anführungszeichen, Schulsystem. Aber da glaube ich, als so ein multikultureller Standort, wie wir sind, müssen wir das sozusagen als Chance begreifen und aber auch als Herausforderung und das genau nutzen. Aber allgemein ist natürlich so, dass wir sozusagen auch bei dem Thema Integration noch weitere sozusagen Fortschritte machen müssen. Was du völlig zu Recht gesagt hast vorhin schon, ist, wie viel Ehrenamtliche dort engagiert sind. Das müssen wir nochmal unterstützen. Und oft denke ich mal, in den Kindergärten und in den Schulen ist es so ein bisschen wie das Kind, das gefragt wurde von seiner Oma, ja, gibt's denn bei euch Flüchtlinge? Und das Kind dann gesagt, nee, bei uns gibt's nur Kinder.
Ja. Kinder haben da so eine schöne Wahrnehmung.
Ja, es ist eine schöne Wahrnehmung. Und ich hatte auch ein ähnliches Erlebnis bei mir in der Schule tatsächlich. Haben wir uns mal überlegt, wir wollten uns dafür ein Projekt bewerben. Und da war ich mit einem Kollegen, wir haben zwei Klassen dann zusammengenommen, um uns gemeinsam zu überlegen, was könnte man denn herausheben bei unserer Schule. Und da hat dann auch eine Schülerin gesagt, naja, wir haben so viele Kinder mit Migrationshintergrund. Da habe ich gesagt, wie, was? Hä, Migrationshintergrund haben wir doch fast gar niemanden. Und dann habe ich gesagt, naja, wer von euren Eltern hat denn mindestens einen Elternteil, das nicht deutsche Staatsangehörigkeit hat oder zumindest ursprünglich nicht deutsche Staatsangehörigkeit hat? Und da haben sich in dieser Klasse ungefähr ein Drittel gemeldet. Mhm. Aber wir nehmen das gar nicht so wahr. Ja, das sind halt, wie gesagt, das sind Schülerinnen und Schüler, fertig. Ja? Und genauso soll es eigentlich sein. Ja? Dort eben ganz besonders beim Sprachlichen einfach helfen, dass man reinkommt und dann aber möglichst viele einfach so behandeln, alle gleich behandeln, nicht diskriminieren. Das ist ein ganz, ganz wichtiges Thema. Ich meine, eine Sache, die mich, also ich finde schon, in der Stadt passiert da sehr viel Gutes. Und das will ich auch durchaus anerkennen. Was in der Zivilgesellschaft aus meiner Sicht schiefläuft, wo ich auch wirklich sozusagen ins Gespräch kommen will, zum Beispiel auch mit Clubbesitzern, Kneipenbesitzerinnen und so weiter, ist gerade auch bei Geflüchteten bekomme ich immer wieder mit, dass sie dann nicht in Diskos oder Clubs reinkommen. Und ja, wie will ich mich denn integrieren? Wie will ich denn Teil der Stadtgesellschaft sein, wenn ich dann, wo auch da Party ist und wo man eben auch mal auf leichte Weise dann mit jemandem ins Gespräch kommen kann, wenn ich da irgendwie ausgeschlossen werde? Das kann nicht sein. Also das sind so Punkte, da müssen wir dran arbeiten. Ansonsten, finde ich, wird da in der Stadt eben enorme Arbeit geleistet und da kann die Stadt auch stolz drauf sein, das finde ich schon. Da haben wir Zusammenhalt gehalten in den letzten Jahren und es ist ein bisschen traurig für mich, dass die AfD jetzt tatsächlich noch eine Stadtratsliste irgendwie aufstellt und es ist ja zu befürchten, dass die dann auch mit 1, 2, vielleicht sogar 3 Männchen dann irgendwie in den Stadtrat einziehen. Das finde ich total schade, weil das brauchen wir nicht in Würzburg. Da haben wir immer über Parteigrenzen hinweg sehr, sehr gut zusammengearbeitet. Würzburg ist bunt. Und das macht uns insgesamt stark. Wir lieben die Vielfalt, wir nehmen die Vielfalt an, auch als eine Herausforderung. Manchmal ist es eben auch nicht so einfach, ist völlig klar. Aber genau dieses Spirit, den müssen wir uns unbedingt erhalten. Und da bin ich auch total positiv, auch wenn da ein paar Krakeler oder man darf sich auch nicht irgendwie verharmlosen, Leute mit faschistoiden Gedanken, so ist es nämlich, wenn die da sind. Aber da müssen wir als Demokratinnen und Demokraten müssen da zusammenhalten und in dieser Frage auch gar nicht irgendwie spielen. Mit irgendwelchen populistischen Gedanken oder so. Das hat Würzburg nicht nötig und das machen wir auch nicht.
Wie nimmst du denn die Situation wahr von, es klang gerade schon mal so an, von Jugendlichen, Geflüchteten, aber auch also Kinder und Jugendlichen, die in diesen Gemeinschaftsunterkünften untergebracht sind. Ich meine, die Wohnsituation ist so, wie sie ist, aber es ist natürlich die Gefahr, dass sie da bleiben und gar nicht den Zugang haben in die Stadtgesellschaft hinein.
Ja, das, also diese Unterkünfte sind eine Schande für ein Land wie Deutschland in Bayern. Das wird ja so betrieben auch noch, dass Geflüchtete dort isoliert werden und so weiter. Und das finde ich eine Schande. Also das ist ein ganz, ganz großes Problem. Da hat ja auch der Stadtrat mehrmals einstimmig sozusagen das kritisiert, auch die Situation in den Unterkünften und insbesondere im zentralen Unterkunft bei der Verzöckheimer Straße. Da werden wir auch als Stadt, also wenn ich Oberbürgermeister bin, werde ich auch da dranbleiben und auch mit der Landespolitik weiter im Gespräch bleiben, mit der Regierung von Unterfranken im Gespräch bleiben, Leute irgendwie schlecht unterzubringen mit der Idee, dass das eine Abschreckung ist, ist einfach unmenschlich.
Finde ich gut. Ich hoffe, das darf ich so sagen, aber mir bricht immer so das Herz, wenn ich dann gerade kleine Kinder, Jugendliche sehe und denke, Mensch, wir schöpfen zu Hause aus dem Vollen und haben zu viel Spielzeug und überhaupt und die haben nur das Allernötigste und gar nicht so diese Geborgenheit können die dann vielleicht so nicht erfahren und diese Integration gar nicht nutzen, die gelingen könnte, weil sie eben so untergebracht sind. Kurzer Themenschwenk. Und zwar die Grüne Jugend hat mir im Vorfeld noch den Hinweis mitgegeben, dass wir bei Stadt für Kinder, wenn wir diese Folge aufzeichnen, bitte nicht die Jugendlichen vergessen sollen, denn die gehören ja auch dazu. Welche Ideen und Pläne hast du denn für diese Altersgruppe?
Also das ist natürlich ganz, ganz wichtig. Würzburg ist eine junge Stadt und das heißt nicht nur für Studierende wichtig, sondern eben auch junge Menschen unter 18, aber die sich nicht mehr als Kinder sehen. Und da müssen wir gucken, was wir machen. Es geht vor allem auch um Aufenthaltsorte. Wo kann man sich überhaupt aufhalten? Wo kann man mal ein bisschen für sich auch feiern? Thema Hafentreppe war da mal so ein Ding. Natürlich hat die Polizei auch die Aufgabe, genau hinzugucken, wo jetzt irgendwie Problembereiche entstehen, aber da haben sie einfach überzogen und das ist schon sozusagen eine Aufgabe für die Stadt, auch sowas mit zu unterstützen, mit zu gucken, wo kann man sich denn aufhalten, wo gibt's Orte. Jugendzentren vor allen Dingen in den Stadtteilen sind mangelhaft oder einfach auch teilweise nicht vorhanden. Da müssen wir einen Schwerpunkt setzen aus meiner Sicht und dann geht es natürlich darum, wie können wir Jugendliche mit einbeziehen. Also ich bin ja für ein Wahlalter ab 16 zumindest. Das ist ja auch sozusagen grüne Politik, aber das ist auch wieder was, was man auf kommunaler Ebene nicht entscheiden kann. Baden-Württemberg zum Beispiel kann man auf kommunaler Ebene mit 16 wählen. Das finde ich absolut richtig. Ich habe in den letzten Jahren als Vater, als Lehrer, auch als jemand, der sich politisch engagiert, eben gemerkt, dass bei den Jungen so eine Repolitisierung stattgefunden hat. Die interessieren sich mehr gesellschaftlich, die bringen sich mehr ein, die engagieren sich. Stichwort grüne Jugend, das ist ganz enorm, was wir da an Leuten haben, die sich engagieren, auch bei der grünen Hochschulgruppe. Und genau diesem Bedürfnis, sich auch zu beteiligen, möchte ich unbedingt auch Rechnung tragen. Das heißt, ein Ring politischer Jugend, wie es zum Beispiel im Landkreis Würzburg gibt, wie es zum Beispiel in München gibt, wo sich verschiedene Organisationen gut vernetzen können, wo sie auch gemeinsame Bildungsfahrten und so weiter machen können, finde ich wichtig. Ich möchte das initiieren als Oberbürgermeister. Und ich finde das eine tolle Idee, sowas wie ein Jugendstadtrat, Jugendparlament zu haben, ne? Auch wie es auch im Landkreis Würzburg gibt, wie es auch zum Beispiel in Aschaffenburg gibt, ein tolles Beispiel. Und dort auch sozusagen diese demokratische Kultur zu vermitteln. Es wird dann oft gesagt, naja, die sich dann engagieren, die sich einbringen, sind eher Gymnasiastinnen, Gymnasiasten, sind vielleicht schon die dann auch auf dem Vordergrund stehen, aber gerade die anderen müssen wir mitnehmen, müssen denen Lust machen auf Politik und sich einzubringen. Es gab ja zuletzt wieder diese große Shell-Jugendstudie und da gibt es so ein ganz widersprüchliches Bild. Also mehr Jugendliche als jemals, seitdem die Zahlen gemessen wurden, sagen, Demokratie ist eine gute Sache. Also diese Demokratieskepsis hat enorm abgenommen. Und man hat gemerkt, ein Teil der Jugendlichen ist deutlich politisiert, ne, wie ich schon gesagt habe. Andererseits ist es so, dass 71% der Jugendlichen sagen, Politiker interessieren sich gar nicht für uns. Das ist Gift. Das ist Gift für Engagement, das ist Gift für Selbstwahrnehmung, Selbstwertschätzung. Das möchte ich unbedingt anders machen aber ich meine, man kann immer nur Angebote machen und so weiter. Ich bespreche es ja zum Beispiel mit meinen Schülern regelmäßig auch und sage, Mensch, wenn ihr euch einbringen wollt, hier sind die Optionen. Und ich sage, ja, wie, habe ich nicht gewusst. Ich sage, ja, dann guck halt mal auf die Homepage von den Users oder den Julis der grünen Jugend. Danke. Ja,
junge Grüne.
Ja. Grüne Jugend oder meinetwegen auch junge Union, wenn es sein muss. Also, die können sich engagieren und können sich einbringen und so weiter, aber wir müssen uns überlegen, wie wir an die rankommen, wie wir da noch mehr machen, auch sozusagen durchaus auch an Schulen gehen und da in Austausch treten, und zwar nicht nur vor Wahlen, ja, sondern regelmäßig. Und es gibt in Würzburg einen Schülerladen, da sind die Schüler mit Verantwortung der verschiedenen Schulen sind dort vernetzt, ist mein Sohn unter anderem auch sehr engagiert und da ist es wichtig sozusagen auch als Oberbürgermeister, aber als Stadt insgesamt dort auch Präsenz zu zeigen, mit den Jugendlichen ins Gespräch zu kommen, auch zu merken, wo drückt der Schuh. Ja, wo geht die Entwicklung hin und dann aber halt auch was zu tun, ja, weil das war zuletzt eben genau der Eindruck vieler Jugendlicher auch, dass man sagt, naja, also gerade vor den Wahlen und so, dann laden die uns alle ein und hören uns zu, aber wo wird denn jetzt was, wo wird denn jetzt endlich mal was losgemacht, insbesondere was den Klimaschutz betrifft, sind die ganz schön sauer und aus meiner Sicht völlig zu Recht. Ich bin ja auch sauer.
Genau, das Beispiel wollte ich auch gerade bringen, diese 71%, hattest du, glaube ich, gesagt, dieser Frust resultiert ja eben auch daraus, also jetzt, wenn man sich zum Beispiel Fridays for Future anguckt, die Proteste sind jetzt ein Jahr gegangen und wenn man dann sieht, wie wenig sich getan hat, ist der Frust natürlich hoch und man fragt sich, warum nehmen uns die Politiker nicht ernst? Und wenn dann so Sätze fallen wie, überlass das mal den Profis, ist das nicht das beste Zeichen, finde ich.
Ja, das sagt schon ziemlich viel aus und ich habe das auch wahrgenommen. Wir haben jetzt im Vorfeld der Kommunalwahl ganz gezielt auch nochmal Leute dazu aufgefordert, ihren Erstwohnsitz nach Würzburg zu verlegen und auch dann mit Briefwahl sich zu beteiligen. Das richtet sich vor allem natürlich an Studierende. Die sind ja eigentlich gesetzlich verpflichtet auch dazu, wo sie ihren Lebensmittelpunkt haben, sich tatsächlich auch zu melden. Weil wir einfach auch die einladen wollen, mitzubestimmen über die Zukunft ihrer Stadt. Wir wollen die auch halten in Würzburg. Ja? Und wenn dann Kritik vorkommt von anderen Parteien, ja, und ihr wollt ja nur die Stimmen von den Leuten und ja, was ist das jetzt für eine Maßnahme, wollt ihr da die Wahlen manipulieren oder sowas, dann kann ich mir nur irgendwie die Augen reiben und denken, ja, habt ihr es kapiert? Also es geht doch darum, Menschen einzuladen zu wählen. Wir wollen doch eine hohe Wahlbeteiligung, wir wollen doch eine hohe Beteiligung der Menschen, dass sie sich dafür interessieren, was vor Ort passiert, dass sie das mit beeinflussen, dass sie sich engagieren. Und da reagiere ich dann durchaus auch mal schlecht gelaunt, ja, und allergisch gegen sowas, weil dann das genau zu verdrehen, die Beteiligungskultur und das Einladen in der Demokratie mitzumachen, sozusagen zu einem Manipulationsvorwurf oder sowas, finde ich völlig absurd und das muss dann auch klar zurückgewiesen werden, sowas.
Wie tauscht ihr euch denn eigentlich aus mit der Grünen Jugend oder es gibt ja auch eine grüne Hochschulgruppe, gerade mit Blick eben auf die Hochschulen, was die vielleicht für Ideen haben, für Wünsche, wie steht ihr da im Gespräch?
Manchmal nehme ich die gar nicht mehr wahr als extra, sondern als Teil einfach der großen grünen Familie auch. Wir leben von der Energie, der sprudelnden Energie, der Men and Women Power und auch der Unterstützung der grünen Jugend ganz insbesondere. Aber auch die grüne Hochschulgruppe hat ja 60% bei den letzten Hochschulwahlen geholt. Wir haben da sehr, sehr viele sehr kompetente, engagierende Leute. Wir haben ja auch eine sehr, sehr junge Liste. Also bin ich sehr, sehr stolz drauf für die Stadtrat. Weil ich finde eben eine Stadt, die, also Altersdurchschnitt ist 44, zufällig bin ich auch 44, aber da sind natürlich auch sehr, sehr viele junge Menschen. Wir haben viele Studierende unter anderem auch in der Stadt und dass wir dann keinen Studierenden im Stadtrat haben, das ist nicht gut. Sondern die Perspektive ergibt sich aus den verschiedenen Sichtweisen. Und wenn dann eine Generation eigentlich überhaupt nicht vertreten ist im Stadtrat, finde ich das ganz schlecht. Das war mir ein besonderes Anliegen und ich habe mich auch stark dafür eingesetzt, dass wir eben viele Junge dann auch auf der Liste haben. Unsere Basis hat am Ende entschieden und das ist ja auch gut so. Wir haben eine schöne Mischung hinbekommen, aber es sind unter den Top 20 auf unserer Liste sind 5 junge Leute und auch gute junge Leute. Also das kommt nochmal dazu. Ich will ja nicht irgendwie eine komische verbrämte Quote, wo ich dann irgendjemand da sitzen habe, der halt da dann halt den einen auf Youngster macht, aber nichts einzubringen hat, sondern das sind so tolle Leute. Und deswegen sage ich, also unsere GHG und unsere grüne Jugend, die sind Teil der grünen Familie, die sind Teil dessen, warum wir so erfolgreich sind in Würzburg und wir sind ständig mit dem im Austausch. Natürlich gibt es auch mal Meinungsverschiedenheiten.
Ja gut, das gehört ja
dazu. Gehört ja einfach auch dazu und man, da hat man, da reibt man sich mal, aber Reibung erzeugt natürlich auch Energie und genau das hält uns frisch. Weil natürlich eben für mich, sich reinzuversetzen in die Lage von jemand 20-Jährigen, ist nicht immer, gelingt nicht immer 150%ig und fällt viel leichter, wenn man natürlich da eben auch Dinge gespiegelt bekommt, wenn man mit den Leuten, die Leute mit am Tisch hat bei der Planung der Zukunft der Stadt und bei der Planung auch von einer politischen Kampagne zum Beispiel.
Und weitet ja auch den Horizont, ne? Weil ich glaube, je älter man wird, desto schwieriger fällt es natürlich, sich wieder in so ein Alter hineinzuversetzen, aber dann kommt einem vielleicht auch so, stimmt, so habe ich vielleicht mit Anfang 20 auch gedacht und gut, dass es mir mal wieder jemand in Erinnerung ruft.
Ja, also wie gesagt, ich will das nicht überspitzen, weil es gibt eben 70-Jährige, die irgendwie im Geist sehr jung geblieben sind und viele Sachen auch irgendwie noch mitdenken. Und es gibt auch 20-Jährige so, oder 25, dieser Philipp Amthor, habe ich da so ein Bild davon, ich weiß nicht, ob du den kennst.
Ja, ja, klar.
Der ist kein guter Repräsentant der jungen Generation, finde ich. Biologisches Alter allein ist jetzt nicht das Entscheidende, aber eine gute Mischung und eben genau dieser Austausch ist total wichtig und manchmal hat man in der Vergangenheit schon den Eindruck gehabt im Stadtrat, wenn dann darüber diskutiert wurde, naja, auf der alten Mainbrücke da seinen vielleicht auch etwas teureren manchmal shoppen. Das darf man den Gastwirten da gar nicht sagen. Aber schon eher hochpreisigen Shoppen, den sich der Studi nicht leisten kann, auf der alten Mainbrücke zu trinken, den ich übrigens auch sehr, sehr gerne trinke. Ich will das gar keinem nehmen. Aber wenn man dann irgendwie ein Alkoholverbot oder Mainkeit hat, wo die Studis dann mal ihr günstiges Bier trinken können, dann stimmt
und eine
irgendwas.
Pizza
ja,
oh, jetzt
ja aber dann stimmt irgendwie das Verhältnis nicht. Also das geht nicht. Leben und leben lassen. Ja, wir haben viele tolle Angebote für Ältere, ja, und die sollen die auch haben, das ist völlig in Ordnung. Aber genau da haben wir aus meiner Sicht ein bisschen Nachholbedarf, dass wir wieder noch ein bisschen offener werden, auch für so eine experimentelle Kultur da in dem Bereich. Zum Beispiel, dass die Posthalle so ein bisschen, ich sage jetzt mal, abzuschmieren droht. Das hat, finde ich, auch damit zu tun, dass die Lobby da sozusagen zu sehr auf die Älteren schaut und genau diese junge Generation nicht genug im Blick hat, wir hatten ja früher mal das AKW, ich weiß nicht, ob du das noch kennst,
nee,
Autonomes Kulturzentrum, das war irgendwie eine Kultinstitution in Würzburg, gibt es leider nicht mehr, und aber sowas in die Richtung, so ein sozioökonomisches, soziokulturelles Zentrum, als Ökonom sage ich immer.
Genau, ja.
Soziokulturelles Zentrum, einfach wo die Stadt nicht sozusagen den Daumen so genau drauf hat, wo man auch sich was entwickeln lässt, wo man aber Räumlichkeiten zur Verfügung stellt. Genau sowas fehlt uns. Und auch Bandprobenräume und wo experimentelle Dinge stattfinden können. Und das hat meines Erachtens auch damit zu tun, dass eben die junge Generation zum Beispiel jetzt im Stadtrat nicht genug vertreten ist. Und da möchte ich einfach auch dazu beitragen, dass sich das ändert.
Welche Pläne habt ihr denn für die Würzburger Hochschulen? Wir haben jetzt viel über Schule geredet, ehrenamtliches Engagement. Aber was sind denn die Hochschulen? Was sind da noch eure Ideen und Vorstellungen?
Na gut, ganz allgemein ist natürlich so, die Hochschulen sind für Würzburg von enormer Bedeutung. Als Arbeitgeberin, als Arbeitgeber, als jemand, der die Stadt geistig, kulturell prägt, auch wegen den ganzen Studis, aber natürlich auch wegen den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern. Das heißt, die Kooperation zwischen den Hochschulen und der Stadt, die kann gar nicht gut genug sein. Und da muss man eben im Gespräch bleiben, muss gucken, wie kann man sich gegenseitig unterstützen. Dann gibt es ganz viele Themen, die sowieso kommen, also Kinderbetreuung, Wohnen und so weiter, könnten wir jetzt alles nochmal durchdeklinieren, auch Verkehr und so weiter, das ist natürlich ein großes Thema. Ja,
weil, haben wir eigene Folgen
dazu gehabt, aber das sind die Themen, die Menschen auch an den Hochschulen auch ganz besonders natürlich interessieren und wo für die wichtig ist, wird in der Stadt ein guter Job gemacht, also in der Stadtspitze, in der Stadtpolitik wird ein guter Job gemacht, weil eine Hochschule kann nur dann erfolgreich sein, wenn auch die Stadt was zu bieten hat. Ja, wir haben immer wieder darüber geredet auch, dass ein Standort heute mehr und mehr dadurch bestimmt wird, ob qualifizierte Leute dort gern hingehen und gern dort bleiben. Das trifft natürlich für die Hochschulen noch mal mehr zu, als auch für private Unternehmen. Das heißt, da haben wir eine ganz große Aufgabe. Dann geht es diese Internationalisierungsstrategie, die ich, glaube ich, auch schon mal angesprochen habe im Bereich Wirtschaft, die trifft eben die Hochschule auch. Ja, also wie können wir Leuten, die jetzt von Bangladesch oder aus den USA oder sonst was hierher kommen zum Forschen, und da gibt es ganz, ganz viele Leute, wie können wir denen helfen, hier eine Wohnung zu finden, sich hier heimisch zu fühlen, vielleicht irgendwie Anschluss zu finden, was kann die Stadt dafür tun, denen Sprachkurse bieten und so weiter. Ja, wir haben eine tolle Volkshochschule zum Beispiel, aber wissen die Leute davon? Ja, sind die Kurse immer zu den Zeiten, wo ein Wissenschaftler, der normalerweise um 9 aus dem Labor geht, dann so ein Angebot noch wahrnehmen kann? Ja, also ich habe da manchmal auch
den Eindruck... Yoga-Kurse um 6.30 Uhr. Hat nicht funktioniert bei mir.
Ja, muss ja auch nicht bei jedem funktionieren. Aber es ist gut, dass es das gibt. Und wie gesagt, es gibt ein tolles Angebot. Ich schätze die Arbeit der Volkshochschule in Würzburg enorm. Ja, ich finde die ganz toll. Ich war ja früher auch im Vorstand dabei und finde enorm...
Breit gefächert auch, ne, was alle möglichen Kurse gibt.
Ja, und aber da diese Kommunikation noch zu verbessern in diese Richtung. Meine Frau arbeitet an der sogenannten Graduate School for Life Sciences. Ich glaube, darüber haben wir auch schon mal geredet. Eine von diesen wie sage ich jetzt, also wo man promovieren kann und wo man da sehr, sehr gut betreut wird, sehr renommiert auch, war ein Teil dieser Exzellenzinitiative, wo Würzburg bedacht wurde. Und da sind eben auch Leute aus über 40 verschiedenen Ländern und da bekomme ich sehr viel mit. Also es ist ganz, ganz wichtig, wie die Stadt und wie die Universität und die verschiedenen Forschungsinstitutionen zusammenarbeiten. Das geht auch darum, zum Beispiel jetzt der Neubau der Kopf- und Frauenklinik, da hat ja Patrick Friedl Enormes geleistet im Hintergrund.
Unser Landtagsabgeordneter.
Unser Landtagsabgeordneter, ja, genau. muss man dazu sagen, der hier direkt gewählt wurde, von den Grünen kommt. Und dass dieser Bau jetzt stattfinden kann. Und jetzt muss die Stadt natürlich auch einiges dafür tun, dass zum Beispiel jetzt Baugenehmigungen, dass das nicht zu lang dauert, sondern dass man das mit unterstützt, dass das schnell nach vorne geht. Das geht oft auch um die Frage, könnte man zum Beispiel gemeinsam sowas anstoßen wie eine lange Nacht der Wissenschaften. Mhm. Ja, fänd ich für Würzburg zum Beispiel eine super tolle Idee. Und ich glaube eben im Uni-Bereich und so weiter wäre da auch wiederum die Türen offen und man würde solche Ideen aufnehmen, wenn man sich verstärkt austauscht. Was in Würzburg relativ gut läuft, ist eigentlich die Förderung von Startups. Das ist sozusagen das Feedback, was ich da so immer wieder bekomme, vielleicht in Richtung Grüne und soziale Startups. Da haben wir noch ein bisschen Potenzial, da haben wir noch ein bisschen Nachholbedarf, aber das ist ja auch sowas. Ausgründungen aus der Uni. Das ist ja ganz, ganz wichtig, weil wir haben eben so viele kluge Leute, die wir mit der Uni nach Würzburg holen und die wollen wir auch hier halten und wir wollen auch, dass die hier ihr Business haben und wir wollen ja auch, dass die hier ihre Steuern zahlen und wie gesagt, das hängt alles ganz, ganz viel zusammen. Ich sehe die Uni Würzburg in einer der nächsten Exzellenzinitiativen, dass sie eine Chance haben, Elite-Uni zu werden. Vielleicht in Zusammenarbeit mit der Uni Erlangen-Nürnberg. Das steht eigentlich an, wenn wir nach Baden-Württemberg schauen. Naja gut, kannst du sagen, wird halt auch grün regiert. Ist klar, dass da ein bisschen besser läuft. Aber es ist halt so, dass es dort mehrere Universitäten gibt, die da ganz vorne mit dabei sind, die bei dieser Exzellenzinitiative berücksichtigt wurden. Und bei uns ist das alles nur München. Und das kann natürlich nicht sein. Und ich glaube auch, dass die Staatsregierung das erkannt hat und dass sie schon auch bereit sind, sowas mit zu unterstützen. Aber die Stadt spielt dort auch eine wichtige Rolle. Und das wäre eine Sache, wo ich sage, okay, wo will die Stadt stehen in 10, in 20 Jahren? Ich sehe die Stadt auch als einen Wissenschaftsstandort, einen Uni-Standort, der einen guten Ruf genießt, wo man gern hingeht, wo man die besten Köpfe holt und hält. Und das ist für mich schon wichtig.
Eine Frage habe ich noch, und zwar geht es um das Thema Digitalisierung. Klang auch, glaube ich, schon wahrscheinlich in jeder Folge an. Wir haben auch mal über deine Mutter gesprochen, die 73 Jahre alt ist. Geht es mir aber um deine Sicht der Dinge, nämlich du bist ja Lehrer, Fachoberschullehrer. Welche Wünsche du hast, was das Thema Digitalisierung angeht? Also der Digitalpakt zum Beispiel wurde ja auch heiß diskutiert. Und wie denkst du denn darüber als Lehrer, wenn du auch die Bedürfnisse deiner Schülerinnen und Schüler anschaust?
Ja, also Herr Schuchert ist ja der Meinung, ein Lehrer kann sowieso so eine Verwaltung sowieso nicht leiten und also das muss man unbedingt können. Aber ich glaube, man kann ganz viel einbringen. Also nicht nur Herr Kretschmann ist ja auch ein Lehrer, sondern es gibt viele Lehrer in der Politik, die auch viel einiges vorwärts gebracht haben. Und ich glaube zum Beispiel auch sozusagen was sogenanntes Change Management, also wie man Prozesse organisiert, etwas zu verändern. Das ist was ich zum Beispiel aus der Schule sehr stark mitbringen kann. Ich bin auch Chef des Schulentwicklungsteams bei mir an der Schule und da geht es eben auch darum, wie man genau solche Prozesse so organisiert, dass man die Menschen, also Mitarbeiter, Schülerinnen, Schüler mitnimmt, auch gemeinsam rausfindet, wo drückt der Schuh, was sind die Wünsche, dann gemeinsam guckt, wie finden wir Lösungen für die Herausforderungen und das nach vorne bringt. Und einer dieser Bereiche, der jetzt eben ganz, ganz klar im Vordergrund steht, was das betrifft, ist eben Digitalisierung. Da gibt es natürlich jetzt dieses Digitalpaket von der Bundesregierung, dann sozusagen über die Landesregierungen weitergegeben an uns. 90% des Geldes soll übernommen werden vom Freistaat bzw. vom Bund. Aber 10% muss eben immer noch auch die Kommune tragen. Also ich finde schon, dass man da genau hinschaut, erwachsen jetzt irgendwelche spleenigen Wünsche, die eigentlich überhaupt nichts bringen. Ja? Oder gibt es eben in dieser Initiative Möglichkeiten, die Schulen so auszustatten, dass das unseren Schülerinnen und Schülern und auch den Kolleginnen und Kollegen als Lehrer hilft, einen guten Unterricht zu machen, den Kids zu helfen, im 21. Jahrhundert erfolgreich zu sein. Und da muss man natürlich sagen, wenn man an Würzburger Schulen schaut, da ist es teilweise so, dass wir enorm hinten dran sind gegenüber anderen Kommunen. Wenn ich jetzt nach Aschaffenburg oder nach Schweinfurt zum Beispiel gucke, da ist die Ausstattung wirklich teilweise nicht gut. Und da müssen wir aufholen, aber genau jetzt hingucken, was macht man da? Schreibt man jetzt eine riesen dicken Wunschliste, die aber nichts bringt? Oder richtet man es so aus, dass wirklich die Schüler davon profitieren? Was so ein bisschen eine besondere Herausforderung ist, der Unterricht ändert sich natürlich auch gerade. Man kann nicht seinen Unterricht irgendwie auf Laptop oder iPad oder sonst was ausrichten, wenn man das Ding nicht zur Verfügung hat. Ja, dementsprechend, manches wächst dann auch erst sozusagen mit den Ausstattungsmöglichkeiten, aber zum Beispiel gibt es so Sachen, wo man den Blick dafür bewahren muss. Es ist für jemanden, der Unterricht vorbereitet, ganz, ganz wichtig, dass er sich auf die Sachen verlassen kann. Also lieber weniger Technik, die dann aber funktioniert. Dann zum Zweiten ist es so, es ist eine total schlechte Idee, in jedem Klassenraum irgendwie eine komplett andere Technik zu haben.
Ich sehe schon verzweifelte Lehrer vor mir stehen.
Das ist total banal, aber Beamer, wo man zweimal klicken muss und wo man einmal klicken muss. Das heißt einfach, dass Unterrichtszeit ist das Wertvollste, was es gibt eigentlich. Ja, also das weiß man auch aus vielen internationalen Studien.
Ist ja auch immer nicht viel, ne?
Ja, das wenn ist nicht viel, wenn du von A nach B gehst und so weiter und musst dann irgendwie aufwendig erst was hochfahren und so weiter. Also, das heißt, einfacher ist und funktionierend ist wichtiger als High-End-Tech, sag ich jetzt mal. Ja? Und da muss man einfach gemeinsam hingucken. Und da ist es, glaube ich, auch gut, wenn jemand von der Stadt mit Kompetenz da nochmal genau mit hinschaut, die Schulen da nicht allein lässt, denen hilft auch bei den Anträgen. Ja? Weil, wie gesagt, viel Geld können wir da auch sozusagen von Bund und Land abgreifen, aber sinnvolle Investitionen in die Richtung machen und dann auch Feedback schleifen. Ja, gucken, wo stehen wir, was muss vielleicht noch nachgefördert werden, was muss nachbereitet werden. Aber ich habe es dir vorhin erzählt, teilweise sehen unsere Klassenzimmer aus wie, keine Ahnung, nicht wie in Deutschland, sondern sonst, wo man sich irgendwie vorstellt, dass so darf ein Klassenraum nicht ausschauen. Und dann muss man natürlich schon überlegen, brauche ich da jetzt digitale Infrastruktur, die Tausende und Abertausende von Euro kostet, wenn ich mich in diesem Raum überhaupt nicht wohlfühle. Da geht es auch darum, wann entscheide ich mich zum Beispiel auch mal ohne digitales Gerät zu arbeiten? Zum Beispiel WLAN in Unterrichtsräumen für ältere Schüler ist absolut Standard, das muss Standard sein. Aber ganz wichtig ist auch der Knopf, wo man das WLAN ausschalten kann.
Ja, das stimmt. Wird eigentlich noch mit Overhead-Projektoren gearbeitet? Die vermisse ich so ein bisschen.
Also nicht da, wo ich unterrichte, nein.
Okay, das hatte immer irgendwie was. Ich habe jetzt mal auf die Uhr geguckt, also ich stehe immer nebenbei auf die Uhr und mein Mann hat jetzt jedes Mal gesagt, ihr werdet immer länger, aber es gefällt ihm, also er hört gerne lange Podcasts, aber wir sind, glaube ich, schon wieder länger als bei der letzten Folge. Deswegen glaube ich, wir laden jetzt einfach mal zum nächsten Zukunftsforum ein. Das findet nämlich statt am Mittwoch, dem 19. Februar um 18 Uhr im Felix-Fechenbach-Haus in Grombühl. Und du bist wieder zu Gast, Martin. Stadtratskandidatinnen und Kandidaten sind zu Gast. Und als Expertin kommt Marlies Thepe, das ist die Bundesvorsitzende der Gewerkschaft Erziehung und Wissenschaft. Ich nehme an, ihr kennt euch, du bist da ja auch engagiert. Vielleicht kannst du kurz was zu ihr erzählen.
Ja, ich kenne sie und es ist natürlich eine große Ehre, dass sie nach Würzburg kommt, dass sie uns, meinen Wahlkampf hier auch unterstützt. Das ist also eine ganz tolle Persönlichkeit. Ich freue mich riesig, dass sie da sein wird.
Bin gespannt. Freue mich auf euer Gespräch. Freue mich auch über unser Gespräch, was wir jetzt wieder geführt haben. Es war wieder interessant. Dann würde ich sagen, bis zum nächsten Zukunftsforum oder bis zur nächsten Podcast-Folge und macht's gut.
Tschüss.